Schriften des Jan Hus in der Ausführung von 1784. Rede des Magisters Johannes Hus von der Erklärung seines Glaubens, die er in dem Concilio zu Kostnitz vortragen wollte, dafern man ihm dazu die erforderliche Zeit und ein geneigtes Gehör hätte verleihen wollen. Weil es ohne den Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen, sintemal nach dem Apostel an die Hebräer am 11. Kapitel Vers 7, derjenige, welcher zu Gott kommen will, den Glauben haben muss. Dass er sei und dass er denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Ferner, weil alle Menschen den Herrn Jesum Christum in ihrem Herzen heiligen und allemal bereit sein sollen, einem jeden, der es verlangt, von ihrem Glauben Rechenschaft zu geben. Besonders da Petrus in seinem ersten Briefe am 3. Kapitel Vers 15 ausdrücklich schreibt: Heiliget den Herrn Jesum Christum in euren Herzen und seid allezeit bereit zur Verantwortung gegen jedermann, welcher da den Grund des Glaubens und der Hoffnung fordert, die in euch ist. Daher also stehe ich vor euch, der Mindeste unter den Priestern Christi, in der Hoffnung aber sein Knecht, unwürdig zwar durch meine Schwachheit, allein durch seinen Beistand gestärkt. Ich stehe da fest und beständig bis auf den heutigen Tag und zeuge davon dem Großen und dem Kleinen und gebe sonst nichts für meinen Glauben aus, als das, was das Gesetz unseres Herrn Jesu Christi lehrt. Und weihe ich zum Lobe der allerheiligsten Dreifaltigkeit und dieses unseres Herrn Jesu Christi, des wahren Gottes und Menschen, des wahren Erlösers und Heilands des Menschengeschlechts, über alles in der Welt nur ein gläubiges, ein treues Glied der heiligen allgemeinen Kirche zu sein und zu bleiben wünsche. Deswegen gebe ich auch jetzt noch, wie ich das vor dem schon öfter getan habe, die feierliche Bezeugung von mir, dass ich wissentlich noch niemals etwas gesagt, noch auch künftig mit Hartnäckigkeit sagen und behaupten wolle, was irgendeiner glaubwürdigen Wahrheit zuwider wäre. Und was ich bisher gehalten habe, das halte ich auch jetzt noch ebenso, wie ich jede glaubwürdige Wahrheit für alle Zukunft festiglich zu halten gedenke und verlange. Übrigens aber habe ich bisher immer gewünscht, und ich wünsche es noch, mein elendes Leben für das Gesetz Christi preiszugeben, von welchem Gesetze ich auch bis auf den geringsten und kleinsten Titel glaube, dass es uns durch den Ratschluss der heiligen Dreifaltigkeit gegeben worden sei. Ja, ich glaube davon, dass es allein als das wahre Gesetz, als das einzig hinreichende Gesetz zur Seligmachung des menschlichen Geschlechts durch die heiligen Menschen Gottes verkündigt worden. Ich glaube überdies alle einzelnen Artikel dieses Gesetzes nach jenem Verstande, in welchem sie die gebenedeite Dreifaltigkeit zu glauben befohlen hat. Und gleich wie ich mich schon vordem in meinen Antworten, Schulddisputationen und öffentlichen Predigten sehr oft unterworfen habe, also unterwerfe ich mich auch jetzt und will mich also auch in Zukunft jederzeit der Anordnung, Versöhnung und dem Gehorsame dieses heiligen Gesetzes freudig und demütig unterwerfen. Ferner gebe ich auch alle Aussprüche der heiligen Väter und Lehrer zu, welche dieses Gesetz treulich erklären. Ich verehre auch alle allgemeinen und besonderen Kirchenversammlungen, alle Dekrete und Dekretalen und alle Gesetze, alle Kanonen und Konstitutionen, inwiefern sie nämlich ausdrücklich oder nicht ausdrücklich mit dem Gesetz Gottes übereinstimmen. Und damit ich den Glauben, den ich bisher gehalten habe, noch halte, wie auch künftig mit der Gnade Gottes bis an mein Ende halten werde. All denen, die es hören wollen, noch sonderheitlicher und einleuchtender erklären möge, so nehme ich also aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis dieses Thema zur Erklärung an. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige allgemeine Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Weil man nun nach dem Apostel an die Römer am 10. Kapitel Vers 10 mit dem Herzen zu seiner Rechtfertigung glaubt, mit dem Mund aber das Bekenntnis zur Seligkeit tut, Daher ist es auch billig, dass der inwendige Mensch Gott dem Herrn durch seinen Verstand diene. Mithin ist es auch nötig, dass er von ihm vor allen anderen Dingen den Glauben annehme. Deshalb schreibt also Paulus eben daselbst am 17. Vers: So kommt nun der Glaube aus dem Hören. Und da der Glauben nach Jakobus am 1. Kapitel Vers 17 ohne die Werke tot ist, so ist es ferner nötig, dass der Mensch Christum den Herrn und seine Worte mit dem Munde wie durch die Tat bekenne. Und deswegen schreibt also der Apostel, dass man durch den Mund das Bekenntnis zur Seligkeit tue, welches Bekenntnis Christus der Herr selbst bei Markus am 3. Kapitel Vers 38 der Gestalt erklärt. Wer sich aber mein und meiner Worte unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht schämen wird, dessen wird sich auch des Menschen Sohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit des Vaters mit all seinen heiligen Engeln. Der Grund aller Tugenden also, womit wir Gott dem Herrn verdienstlich dienen, ist der Glauben, ohne welchen man Gott unmöglich gefallen kann. Und von diesem Glauben muss auch bei jedem Menschen das Bekenntnis seines Mundes und die Erfüllung des göttlichen Willens ausgehen, sintemal jeder Mensch entweder ein Schüler Gottes oder ein Schüler des Teufels sein muss. Wie denn auch das Alphabet oder der erste Grundsatz, von welchem man in diesen beiden Schulen anzufangen hat, der Glauben oder der Unglauben ist. Der erste Buchstabe hingegen und zugleich dem Herzen der Nächste ist die Dreifaltigkeit, nämlich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Drei Personen, deren jeder ein wahrer ewiger Gott in der Wesenheit oder Natur ist, und also sind in der Gottheit drei allmächtige ewige unendliche Personen, und das gilt von allen übrigen Eigenschaften, welche Gott als Gott zukommen. Indessen aber werden diese drei Personen nicht die drei Ewigen genannt, weil es nicht viele Götter gibt, sondern nur einen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, aus dem alles, durch den alles und in dem alles ist. Denn es heißt ja bei dem Apostel an die Römer am 11. Kapitel Vers 36, aus ihm, sagt er, ist alles. Dieses in Absicht der erschaffenen Macht, welche dem Vater zugeeignet wird. Durch ihn ist alles, dieses in Absicht der höchsten Weisheit, welche dem Sohne zugeeignet wird. Und in ihm ist alles, dieses in Absicht der alles enthaltenen Güte, welche dem Heiligen Geiste zugeeignet wird. Und von diesem Heiligen Geiste sagt der Lehrer Thomas: Ich glaube an den Heiligen Geist, wie das auch die Kirche im apostolischen Glaubensbekenntnisse singt, welches unter allen Bekenntnissen das erste ist. Denn es gibt drei solche Glaubensbekenntnisse, deren sich die Kirche gebraucht. Das erste ist, wie schon gesagt, das apostolische, das zweite das nizänische und das dritte das athanasische. Das erste ist zum Unterrichte des Glaubens verfasst worden, das zweite zur Erklärung des Glaubens und das dritte zur Verteidigung des Glaubens, damit nämlich jeder wahre Schüler Christi, besonders aber jeder Geistliche und allermeistens jeder Priester oder Prälat wissen möge, was, wem und an wen er glauben solle. Dass er das All auch dem Volk erklären und den Glauben Christi bis an den Tod verteidigen könne. Hier ist nun nach der Meinung der heiligen Väter anzumerken, dass diese drei Stücke gehörig zu unterscheiden sind. Nämlich was das heiße an Gott glauben und einen Gott glauben. An Gott glauben, welches aus diesen drei Stücken eigentlich auch das Beste ist, heißt: Gott dem Herrn aus Liebe festiglich anhängen. Gott glauben heißt glauben, dass er wahrhaftig sei, dass er uns nicht belügen oder hintergehen könne. Aber einen Gott glauben heißet glauben, dass sein Dasein keinen Zweifel leide. Diese Unterscheidung erhält aus dem ehrwürdigen Beder über den Text Pauli an die Römer am 4. Kapitel Vers 5. Demjenigen aber, welcher an den glaubet, der den Gottlosen rechtfertiget, wird sein Glauben zu Gerechtigkeit angerechnet. Und darüber redet er also. Es ist etwas anderes an Gott glauben, etwas anderes Gott glauben und noch etwas anderes einen Gott glauben. An Gott glauben heißt, Gott im Glauben lieben, durch den Glauben nach ihm trachten, ihm durch den Glauben anhängen und seinen Gliedern einverleibt werden. Gott dem Herrn glauben heißt, das für wahr halten, was er sagt. Und dieses tun nicht selten auch die Bösen, ja wir selbst glauben sogar dem Menschen, aber nicht an den Menschen. Allein einen Gott glauben heißt, nichts anderes tun als glauben, dass er sei, folglich nichts anderes als sein Dasein zugeben. Auf diese Art redet auch Augustin über den Evangelisten Johannes und von den Worten des Herrn. Derjenige, welcher Christo glaubt, glaubt deswegen nicht auch gleich an Christum. Denn auch die Teufel glaubten Christo, ohne darum auch an Christum zu glauben. Ebenso können wir auch von seinen Aposteln reden. Wir glauben dem Paulus, aber nicht an dem Paulus. Denn nur demjenigen, welcher an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertiget, wird sein Glauben zur Gerechtigkeit angerechnet. Folglich heißt an ihn glauben so viel, als ihn im Glauben lieben, ihn im Glauben über alles schätzen, durch den Glauben nach ihm trachten und seinen Gliedern einverleibt werden. Und das ist auch nur der Glauben, den Gott der Herr von uns allen verlangt. Soweit Augustin. Aus den angeführten Sprüchen der heiligen Väter erhält erstens, dass man an keinen Menschen glauben solle, der nicht zugleich Gott ist. Denn Beda sagt, wir glauben wohl dem Menschen, aber nicht an den Menschen. Und Augustin spricht, ebenso können wir auch von seinen Aposteln reden, wir glauben dem Paulus, aber nicht an dem Paulus. Wir glauben dem Petrus, aber nicht an dem Petrus. Und daraus erhält weiter, dass wir auch nicht einmal an die selige Jungfrau Maria, die Mutter des Erlösers, noch viel weniger an sonst einen anderen Heiligen, sondern an Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist allein, folglich nur an die allerheiligste Dreifaltigkeit glauben sollen. Drittens erhält, dass derjenige nicht an Gott glaubt, welcher ihn nicht über alles liebt. Und folglich auch kein sogenannter bloßer Namenschrist an ihn glaube, welcher im beständigen Laster lebt, obwohl er gleich Gott den Herrn und einen Gott glaubt, nämlich durch das bloße, lieblose, ungeformte Glaubensbekenntnis, welches auch der Teufel selbst mit Zittern tut. Denn der Glauben des Lasterhaften hat die Form der Liebe Gottes und seiner herzlichen Hochschätzung nicht, und folglich ist der Tod, wie sich Jakob in der angeführten Stelle ausdrückt, und eben deswegen schreibt auch Augustin, derjenige, welcher Christo glaubt, glaubt deswegen nicht auch gleich an Christum. Denn auch die Teufel glaubten Christo, ohne darum auch an Christum zu glauben. Weiter muss man wissen, zumal da der Glauben eine Sache des Verstandes ist, welcher nach Augustin durch den Willen bewegt wird, dass niemand glaube, außer mit dem Willen, dass die Überzeugung und der Glauben im Verstande entstehen möge. Dieser Glauben aber ist nach der allgemeinen Unterscheidung dreierlei, nämlich erstens der Glauben, welcher geglaubt wird. Zweitens der Glauben, womit geglaubt wird, das ist die Zuneigung des Verstandes und Herzens, womit der Gläubige jeder glaubwürdigen Wahrheit anhängt. Drittens der Glauben, wodurch geglaubt wird, das ist die Fertigkeit, wodurch sich der Gläubige wirklich und für eine gewisse Zeit geneigt findet, alles zu glauben, was er soll. Folglich kann auch das Schild des Glaubens auf dreierlei Art mangelhaft werden. Erstens durch den gänzlichen Mangel eines Artikels, welcher zur Seligkeit notwendig ist. Zweitens durch die völlige Erkaltung und Frostigkeit des Glaubens. Und in diesem Zustande befindet sich jeder Boshafte, welcher nach den Philosophen als unwissend im Glauben angesehen wird. Drittens durch die Verkehrtheit im Glauben, welche das Hinterste zuvörderst kehrt, weil sie nicht durch die Liebe geformt ist, und in diesem Zustande befinden sich die Teufel, denn sie glauben und zittern. Der Teufel aber verführt seine Jünger ebenfalls auf dreierlei Art in seiner Treulosigkeit, in seinem Unglauben. Erstens durch die falsche Lehre, zweitens durch den Vorzug, den er dem Kleinern vor dem Größern gibt. Drittens durch die Entziehung dessen, was zum Glauben notwendig ist. Durch die falsche Lehre hintergeht er die Ketzer, durch den verkehrten Vorzug die Christen und durch die erwähnte Entziehung die Sarazenen und Juden. Der Glauben der Heiligen Schrift aber hält in allen Dingen das Mittel, und zu denselben darf man nichts hinzutun, von demselben nichts abnehmen, und diese Schrift lehrt uns auch den Glauben an den Heiligen Geist, und aus ihr wird auch das Thema gezogen. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige Kirche. Zur Einsicht dessen ist noch kürzlich zu merken, dass das Wort Glauben über dies dreierlei zugleich bedeuten kann. Denn erstens heißt Glauben, mit einer Art Zweifelhaftigkeit irgendeinem Ausspruche, einer Versicherung anhängen. Zweitens heißt Glauben, einem solchen Ausspruche, einer solchen Versicherung zwar ohne alle Zweifelhaftigkeit, aber doch nur vermutungsweise beizupflichten. Drittens heißt Glauben, irgendeinem Ausspruche, einer Versicherung, welche da von der ersten Wahrheit gesagt wird, wie dem Glauben selbst trauen. Auf die erste Weise glauben wir unseren Gesellen oder auch den menschlichen Schriften und Instrumenten, welche nicht auf dem Grunde der Heiligen Schrift beruhen, folglich den Glaubenden betrügen können. Auf die zweite Art glauben wir den Aussprüchen der heiligen Väter, welche sich nicht offenbar aus der Heiligen Schrift herleiten lassen. Auf die dritte so denn müssen und sollen wir der Heiligen Schrift glauben, denn sie gibt uns eine ganz untrügliche Gewissheit, und dafür ist denn der Gläubige schuldig, auch sein Leben der Gefahr des Todes auszusetzen. Auf diese dritte Art also soll jeder Mensch jede glaubwürdige Wahrheit der Heiligen Schrift innerlich und äußerlich glauben, und zwar nach der Fähigkeit seiner Seele und nach dem Lichte, wodurch sie die göttliche Güte erleuchten und aufklären will. Was aber der Gläubige zusammt äußerlich und ausdrücklich, das ist, notwendig zu seiner Seligkeit zu glauben habe, das mag ich für diesmal nicht entscheiden. Vorzüglich, da der allmächtige Gott seine Auserwählten nach so vielfachen Gnaden des Glaubens zu sich zieht. Sondern ich begnüge mich vielmehr damit, für mich selbst von dem Glauben, den ich halte, Rechenschaft geben zu dürfen, und diese Rechenschaft kann den Vernünftigen schon aus dem einleuchten, was ich darüber auch nur bisher gesagt habe. Jedoch, damit der Glaube, den ich halte, desto mehr offenbar werde, so will ich nun zum Thema selbst fortschreiten, welches ausdrücklich also lautet: Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige allgemeine Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Und dieses Thema ist eurer Liebe gleich anfangs von mir vorgetragen worden. Weil aber dasselbe drei besondere Glaubensartikel nur enthält, so will ich nur auch diese mit Hintansetzung aller anderen einstweilen berühren. Der erste lehrt, dass der Heilige Geist, die dritte unerschaffene Person, dem Vater und Sohn durchgängig gleich sei. Und hiermit erklärt also das apostolische Glaubensbekenntnis deutlich, dass wir nur an die Dreifaltigkeit glauben sollen. Was aber die anderen Glaubensartikel betrifft, die glauben wir bloß allein, ohne zugleich an sie zu glauben. Das heißt, wir glauben sie, aber nicht an sie. Zumal da dieselben förmlich zu reden, von der Gottheit völlig unterschieden sind. Indem also der Erlöser diese Meinung und diesen Unterschied andeuten wollte, so trug er auch bei Johannes am 11. Kapitel Vers 25 der Martha diesen glaubwürdigen Artikel folgender Gestalt vor: Ich bin die Auferstehung und das Leben, sprach er. Und wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich sterbe. Zweitens gab er sodann im folgenden Vers noch einen anderen Artikel an, da er nun fortfuhr. Jeder, der da lebt und an mich glaubt, der wird auch nicht sterben in Ewigkeit. Und darauf fragte er endlich, glaubst du das? Das heißt, er sagte nicht, glaubst du an das? Und daher wird auch dieses Vorwort an im apostolischen Glaubensbekenntnisse keinem anderen Artikel, sondern nur den Personen vorgesetzt, und deswegen heißt es also, ich glaube an Gott den Vater, ich glaube an Jesum Christum seinen Sohn und ich glaube an den Heiligen Geist. Mithin sollen wir alle glauben an Gott den Vater, an Jesum Christum den Sohn und an den Heiligen Geist, keineswegs aber an irgendeine bloße Kreatur. Denn wenn man an etwas glauben müsste, was nicht Gott ist, so würde da weiter auch der Ausspruch des Heilands nicht mehr bestehen können, den er bei Johannes am 14. Kapitel Vers 1 tat, indem er sagte, glaubt ihr an Gott, so glaubt ihr auch an mich. Und darüber schreibt Augustin, damit die Jünger den Tod nicht fürchteten und dadurch verwirrt werden möchten, so tröstete er sie also damit, dass er ihnen seine Gottheit bezeugte. Glaubt ihr an Gott, sagt er, so glaubt ihr auch an mich. Und daraus folgt, dass ihr, wenn ihr nämlich an Gott glaubt, auch an mich glauben müsst, welches nicht folgen würde, wenn Christus nicht Gott wäre. Glaubt doch an Gott, will er gleichsam sagen, und glaubt auch an mich, der ich es nicht für einen Raub gehalten habe, Gott gleich zu sein. Das ist, glaubt an den, der sich selbst sozusagen vernichtet und ohne die Gestalt Gottes zu verlieren freiwillig die Gestalt des Knechtes angenommen hat. Sehet, wie deutlich und schön dieser Heilige den Ausspruch Christi erklärt. Glaubt ihr an Gott, so glaubt ihr auch an mich. Einen Ausspruch, der wie schon gesagt nicht bestehen würde, wenn Christus Jesus nicht Gott wäre. Daher würde denn auch jeder andere bloße Mensch, welcher von sich also schließen und mit Absicht obschon fälschlich behaupten wollte, dass er Gott gleich sei, damit man an ihn glaube, in der Tat Gott den Herrn lästern. Anerwogen er dadurch Gott seine Ehre rauben würde, da es doch davon bei Jesaja am 42. Kapitel Vers 8 ausdrücklich heißt, ich will meine Ehre keinem andern geben. Deswegen vermieden denn auch die Apostel diese göttliche Ehre ganz besonders, wie zum Beispiel in der Apostelgeschichte am 10. Kapitel Vers 25, wo selbst der geistliche Geschichtsschreiber deutlich sagt. Und als Petrus hineinging, da kam ihm Cornelius entgegen und fiel zu seinen Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn empor und sprach, »Steh auf, denn auch ich bin nur ein Mensch.« Und eben daselbst am 14. Kapitel Vers 10, allwo Paulus und Barnabas ihre Kleider zerrissen und unter das Volk springen, welches ihnen opfern wollte, ja sogar schrien und sprechen, »Ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind sterbliche Menschen, wie ihr es seid.« Denn man nannte ja Barnabam schon einen Jupiter und Paulum einen Merkurius und wollte ihnen Ochsen schlachten und wollte glauben an sie wie an himmlische Götter, welche den Menschen gleich herniedergekommen wären. Daraus erhält, dass das Volk gelehrt werden müsse, an Gott allein zu glauben und nicht an die heilige Jungfrau, noch an andere Heilige, keineswegs aber an den Papst oder an andere Prälaten, da sie zusammen kein Gott sind, noch an die Kirche. Daher sagt auch der heilige Augustin in seiner Erklärung des Glaubensbekenntnisses über den Artikel, eine heilige allgemeine Kirche. Hier ist zu merken, dass man nicht an die Kirche glauben soll, weil sie kein Gott ist, sondern nur an das Haus Gottes. Deswegen heißt es nun im Thema, ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige allgemeine Kirche. Deswegen singe auch diese heilige Kirche selbst, besonders in Ansehung des ersten Artikels, ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube, das ist, ich trachte durch den Glauben, durch die Liebe in den Heiligen Geist, ich liebe den Heiligen Geist durch den Glauben, ich hänge dem Heiligen Geist durch den Glauben an. Und wer also an den Heiligen Geist glaubt, der hat endlich auch das ewige Leben zu hoffen, gleich wie auch jener das ewige Leben zu hoffen hat, welcher also an Christum glaubt. Denn er selbst sagt bei Johannes am 6. Kapitel Vers 47, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Daher erhält es ferner, dass auf diese Weise kein Mensch, welcher sich wirklich in der Todsünde befindet, ohne Laster an den Heiligen Geist glaube, und folglich sagt jeder solcher Mensch das Glaubensbekenntnis unwürdig daher, ja, er sagt damit sogar eine Lüge, just als ob er da spräche. Ich liebe Gott und halte doch dabei seine Gebote nicht. Und aus diesem Grunde heißt es nun im ersten Briefe Johannes am 4. Kapitel Vers 20, so jemand spricht, ich liebe Gott und er hasset seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Mithin soll also jeder Christ dafür Sorge tragen, dass er den Heiligen Geist über alles liebe und folglich nicht lügenhaft, sondern wahr und verdienstlich sagen könne. Ich glaube an den Heiligen Geist, der ein wahrer Gott ist. Ebenso soll er auch würdig sagen, ich glaube an den Heiligen Geist, das ist, ich halte festiglich und ohne allen Zweifel dafür, dass der Heilige Geist die dritte unerschaffene Person und dem Vater wie dem Sohne durchgängig gleich sei. Und dann glaube ich auch dem Heiligen Geiste, das ist, ich halte das alles festiglich und ohne allen Zweifel für wahr, was der Heilige Geist nur immer sagt, und so viel von dem ersten Artikel, den unser Thema enthält. Was aber den zweiten betrifft, so lehrt er Glauben eine allgemeine Kirche, welche die Braut Christi des Herrn ist, die demselben die ganze heilige Dreifaltigkeit aus der ewigen Liebe des Heiligen Geistes durch eine gewisse Eigenschaft der Liebe verbunden hat. Diese allgemeine Kirche hingegen ist die Versammlung aller Auserwählten oder Prädestinierten, das heißt, sie ist die Kirche eines jeden Auserwählten oder Prädestinierten des Gegenwärtigen, des Vergangenen und des Künftigen. Unter anderen erhält das aus dem heiligen Augustin über den Johannes und unter seinem Namen steht es nun geschrieben in der 33. Quest am 4. Kapitel, wie nämlich diese Kirche der Prädestinierten vom Anfange der Welt bis auf die Apostel fortgepflanzt worden sei und von diesen Aposteln bis an den Tag des Gerichts dauern werde. Augustin spricht also, die nämliche Kirche, welche den Abel, den Enoch, den Noah und den Abraham gebar, diese gebar auch den Moses und die Propheten alle, welche zwar später, dann jene aber dennoch vor der Ankunft des Herrn kamen. Und die nämliche Kirche, welche diese Propheten gebar, die gebar auch unsere Apostel, unsere Märtyrer und alle guten Christen, denn sie gebar alle Tugendhaften, welche zwar zu verschiedenen Zeiten geboren erschienen sind. Demungeachtet aber gleichwohl in der Gesellschaft eines und eben desselben Volkes stehen und als Bürger der nämlichen Stadt die Last der nämlichen Pilgrimschaft entweder schon ertragen haben oder aber noch ertragen und bis ans Ende der Welt ertragen werden. Und auf die ähnlichste, auf die gleichförmigste Art redete er eben daselbst von der Kirche der Gottlosen oder Bösewichter, indem er spricht, die nämliche Kirche, welche den Kain, den Ismael und Esau gebar, diese gebar auch den Datan und viele andere Sünder dieses Geschlechts. Und welche diese gebar, die gebar auch den falschen Apostel Judas und Simon den Zauberer und alle bösen Menschen seinesgleichen bis auf die falschen Christen unserer Zeit, welche in der tierischen Leidenschaft hartnäckig verhärtet sind, sie mögen nun in der Einigkeit selbst zerstreut und mit derselben vermischt sein oder auch ihre Bosheit durch eine offenbare Spaltung zu erkennen geben. Soweit Augustin. Aus dieser vorgetragenen Meinung des Heiligen Vaters erhält, dass die allgemeine Kirche des Herrn nur einzig, mithin auch kein Teil irgendeiner anderen heiligen Kirche sei. Und diese Kirche ist, wie schon gesagt, die Versammlung aller Auserwählten oder Prädestinierten, anzufangen von dem ersten Gerechten, denselben mit eingeschlossen, bis auf den letzten künftigen Menschen, auch mit eingeschlossen, welcher selig werden soll, und folglich fasst diese Versammlung alle diejenigen in sich, welche die Seligkeit zu erwarten haben. Von dieser Versammlung redet auch der heilige Gregorius in einer seiner Homilien auf folgende Art. Der Schöpfer, sagt er, hat an der allgemeinen Kirche einen Weingarten, welcher von dem gerechten Abel anzufangen, bis auf den letzten Gerechten, der am Ende der Welt geboren werden wird, ebenso viele Reben hervorgebracht, als Heilige Gottes erzeugt hat. Diese allgemeine Kirche ist die Braut Christi, wie solches aus dem Verlaufe des Hohen Liedes erhält, in welchem es unter anderem am 6. Kapitel Vers 8 im Munde des Bräutigams heißt: Es ist keine Zahl der Jungfrauen, aber eine nur ist meine Taube, eine nur diese Liebste, eine nur die Auserwählte. Diese Kirche ist das starke Weib, deren Hausgenossen nach den Sprüchen Salomons am 21. Kapitel alle zwiefach gekleidet sind. Diese Kirche ist die Königin, von welcher es im 44. Psalm am 10. Vers heißt: Die Königin stand zu deiner Rechten im köstlich vergoldeten Gewand. Diese Kirche ist das Haus Christi, von dem auch der Apostel an die Hebräer am 3. Kapitel Vers 6 also redet. Christus ist in seinem Hause, und dieses Haus sind wir, so wir anders das Vertrauen auf ihn und den Ruhm seiner Hoffnung bis ans Ende festiglich behalten. Diese Kirche ist der Tempel des Herrn, das Reich der Himmel und die heilige Stadt Jerusalem, von welcher sich der Seher der göttlichen Gesichte in der Geheimoffenbarung am 21. Kapitel Vers 2 also ausdrückt. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, herabfahren von Gott aus dem Himmel, zubereitet wie eine Braut, welche für ihren Mann geschmückt wird. Diese Kirche ist die Stadt des großen Königs, welche ganz und gar vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang, wie sich Augustin in seinem Eucheridium am 41. Kapitel darüber erklärt, nicht nur hernieder, sondern auch dort oben den Namen des Herrn erhebt. Eine Kirche, welche nach der alten Gefangenschaft ein neues Lied singt und seit ihrer Errichtung und Stiftung im Himmel und auf Erden Gott dem Allmächtigen anhängt, folglich nie das Unglück ihres Falles erfahren hat. Diese Kirche besteht in der Seligkeit der heiligen Engel und unterstützt ihre Glieder auf Erden, wie sie's gebührt, weil sie mit denselben ebenso durch das Band der Liebe vereint ist. Gleich wie sie mit ihnen zur ewigen Gesellschaft vereinigt werden wird, sintemal sie durchgängig die Einrichtung hat, Gott zu verehren. Und eben daher will sie sich folglich weder selbst im Ganzen noch auch in einem seiner Glieder als Gott verehrt wissen. Bis hierher, Augustin. Und diese heilige Kirche ist es denn, welche die Christen glauben und bekennen, und zwar unmittelbar nach dem Glauben an den Heiligen Geist. Dieses aber sonderheitlich aus drei Ursachen. Erstens, weil sie nach der obigen Stelle Augustins die höchste Kreatur ist und eben deswegen ganz unmittelbar nach der unerschaffenen Dreifaltigkeit zu stehen kommt. Zweitens, weil sie durch die Liebe des Heiligen Geistes Christo dem Herrn auf ewig zur Braut verbunden wird. Drittens, weil es schicklich ist, dass sie der Tempel sei, welchen die heilige Dreifaltigkeit durch ihre Gnade bewohne. Und darum schreibt auch der erwähnte Augustin noch weiter: Gott wohnt also in seinem Tempel, das ist nicht der Heilige Geist allein, sondern auch der Vater und der Sohn, welcher letztere daher auch von seinem Leibe sagt, wodurch er das Haupt der Kirche Gottes geworden ist, damit er überall die Oberherrschaft habe. Löset diesen Tempel auf, und in drei Tagen will ich ihn wieder erwecken und herstellen. Also Augustin. Denn die heilige Kirche ist nach dem Apostel an die Epheser am 1. Kapitel Vers 22 der geheimnisvolle Leib Christi, anerwogen es daselbst heißt. Gott hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt über die ganze Kirche, welche da sein Leib ist, das ist die Fülle des, der alles in allem erfüllt. So schreibt auch Paulus an die Kolosser am 1. Kapitel Vers 18, er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Kirche. Ebenfalls an die Epheser am 5. Kapitel Vers 23, Christus ist das Haupt der Kirche und der Heiland seines Leibes. Daher hat auch Christus dieselbige Kirche lieb gehabt, welcher wegen er sich selbst vernichtet und die Knechtsgestalt angenommen hat, welcher wegen er blutgeschwitzt allerlei Qualen, Verunglimpfung und den schändlichsten Tod selbst ertragen hat, auf dass er sie heiligen und von allen Makeln befreien möchte. Sie ist es, welcher wegen auch der Apostel an die Epheser am 5. Kapitel Vers 25 schreibt, Christus hat die Kirche geliebt und hat sich selbst für sie hingegeben, auf dass er sie heiligte, auf dass er sie reinigte durch das Bad des Wassers im Worte des Lebens. Auf dass er sie selbst darstellete zur herrlichen Kirche, die da keinen Flecken, keine Runzel oder dergleichen etwas habe, sondern dass sie ganz heilig und unbefleckt sei. Diese Kirche hingegen wird hauptsächlich dreifach eingeteilt, nämlich in die triumphierende Kirche, in die streitende und in die schlafende. Die triumphierende Kirche machen die Heiligen in jenem Vaterland aus, welche den Streit Christi unter seinem Beistand schon gegen den Satan führten und durch diesen Beistand zuletzt den Triumph oder den Sieg davontrugen. Die streitende Kirche besteht aus der Zahl der Auserwählten oder Prädestinierten, welche hier nach jenem Vaterlande trachten, und sie wird die Streitende genannt, weil sie den Streit Christi wider das Fleisch, wider die Welt und den Teufel streitet. Der dritte Artikel, den unser Thema begreift, lehrt uns die Gemeinschaft der Heiligen. So zwar, dass erstens diese heilige Kirche nach ihren zwei vorhergehenden Teilen, nämlich nach dem Triumphierenden und Streitenden in der Gemeinschaft der wechselseitigen Unterstützung und Liebe steht. Und das bedeutet auch die Gemeinschaft der Heiligen. Denn die Heiligen, welche zum ewigen Leben prädestiniert oder auserwählt sind, haben alles miteinander gemeinschaftlich in einem Leibe, in einem Geiste, in einem Herrn, in einem Gottvater, in einer Taufe, in der Hoffnung, in den Sakramenten und in dem Bande. Das ist, in der wechselseitigen Unterstützung der Liebe. Daher schreibt auch der Apostel an die Epheser am 4. Kapitel Vers 3, seid sorgfältig zu halten die Einigkeit des Geistes im Bande des Friedens. Seid ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer und eben derselben Hoffnung eures Berufs. So ist auch nur ein Gott, ein Glauben, eine Taufe, ein Herr und Vater aller, der da über alle ist und durch alle und in uns allen. Und etwas tiefer im Vers 25 heißt es also, lasst uns aber rechtschaffen sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken durch ihn, der das Haupt ist, Christus. Aus welchem der ganze Leib zusammengefügt und verbunden ist durch alle Gelenke der Handreichung und nach der Wirkung eines jeglichen Glieds in seinem Maß, welches da macht, dass der Leib wächst und zunimmt zur völligen Erbauung seiner selbst in der Liebe. Und indem dieser Apostel in seinem ersten Briefe an die Korinther die unruhigen Gemüter beruhigen will, die sich da in ihrer Uneinigkeit der Menschen rühmten, anerwogen einer derselben sprach. Ich bin paulisch, der andere. Ich bin käfisch, der dritte. Ich bin apollisch. So redet er alsdann am 3. Kapitel Vers 21 also. Darum rühme sich nun niemand der Menschen, denn alles ist euer, es sei Paulus oder Apollo, es sei Kephas oder die Welt, es sei das Leben oder der Tod, es sei das Gegenwärtige oder das Zukünftige. Denn alles, alles das ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Sehet, wie deutlich der Apostel die Gemeinschaft der Heiligen lehrt, welche die streitende Kirche Christi mit dem Herzen glaubt, mit dem Munde bekennt und in der Tat, in der Wirkung behält. Diese Gemeinschaft der Heiligen ist die wechselseitige Teilnehmung der Güter, welche allen Gliedern des geheimnisvollen Leibes Christi, solange sie in der Gnade sind, durchgängig zukommt und gedeiht. So zwar, dass jeder prädestinierte Gerechte mit dem Psalmisten in der Demut des Geistes sagen kann: Ich habe teilgenommen an allen denen, die sich fürchten und die deine Gebote halten. Daraus folgt, dass die Heiligen in jenem Vaterlande die Heiligen und Auserwählten in der streitenden Kirche unterstützen und dass sie sich über ihre Buße, über ihr verdienstliches Leben erfreuen. Und hiermit liegt es denn am Tage, in welchem Verstand ich die Gemeinschaft der Heiligen jetzt glaube und auch vorher geglaubt habe, die da den dritten Artikel in dem Thema ausmacht, welches ich zu wählen für gut fand. Und nachdem ich nun den Glauben von der Gemeinschaft der Heiligen immer herzlich angenommen und jetzt auch öffentlich mit dem Munde dargetan habe, so bitte ich also meinen gütigen Herrn Jesum Christum, welcher den wahrhaft Büßenden seine Gnade nicht abschlägt, dass er all denjenigen ihre Schuld nachlassen wolle, welche da heimlich oder öffentlich sagen: Ich leugnete die Hilfsmittel oder Suffragien der Heiligen in Ansehung derer, die in der Gnade sterben. Denn ich weiß, dass Jesus Christus lehre, wie nämlich jedes einzelne Glied jedem anderen Gliede nützen und zustatten kommen könne, da er den Knaben des Hauptmanns sogar wunderbarlich auf seine Bitte von der Gicht heilt, bevor er noch wieder nach Hause kommt. Gehe hin, sagt er deshalb zu diesem Hauptmanne bei Matthäus am 8. Kapitel Vers 13. Gehe hin, und wie du geglaubt hast, so geschehe dir. Diesem Glauben zufolge heilt er auch bei Matthäus am 15. Kapitel Vers 28 die Tochter des kananitischen Weibes, und er spricht: Dir geschehe, wie du willst, dein Glauben ist groß. Wenn also ein heiliger, noch sterblicher, noch in lässlichen Sünden verwickelter Mensch bei Christo dem Gottesmenschen Hilfe, Beistand, Unterstützung durch sein frommes Gebet erflehen und für einen anderen erbitten kann, welcher Tor darf sich zu behaupten unterstehen? Welcher Tor darf sagen, dass dieses der Heilige, der sich mit Christo bereits in der Glorie befindet, nicht können, nicht vermögen soll? Und diese Anschauung wolle uns allen der allmächtige Vater, der Sohn und der Heilige Geist gewähren, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.